Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Die Briten, sie sollten unsere Vorbilder sein. Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig. Brexit und so, aber wir haben heute gleich zwei Sachen, die die Briten ganz gut machen oder in Zukunft machen werden. Erstens Blutspenden. Wer mit unterschiedlichen Menschen Sex hatte, der muss bei uns jetzt ein Jahr pausieren. Mit dem Sex, das ist jetzt neu und das wird geändert, ist aber völlig willkürlich, sagt zumindest ein Experte, den wir heute in der Sendung haben. In Großbritannien sind es nur 3 Monate Pause mit dem Sex. Das ist wissenschaftlich sinnvoll und führt zu mehr Ehrlichkeit beim Blutspenden. Außerdem gibt es dort keinen Generalverdacht gegenüber Homosexuellen. Also, erstes Thema bei uns, diese Neuregelung beim Blutspenden. Zweite Sache, die wir von den Briten lernen können, eine Begeisterung für einen vermeintlichen Randsport, nämlich für die Leichtathletik.
Das Stadion ist natürlich immer atemberaubend. Also wenn 60.000 Leute im Stadion sitzen, da sieht man mal, was die Leichtathletik für einen Stellenwert in Großbritannien hat.
Warum das so ist, wir erklären es nicht nur David Stoll, sondern auch euch. Und außerdem reden wir noch über eine partielle Mondfinsternis mit Theresa Nehm. Schön, dass du heute mit dabei bist.
Ja, schönen guten Abend.
Du wirst uns erklären, warum das so speziell ist in dieser Sendung.
Und es wird kompliziert, das kann ich auch versprechen.
Dazu haben wir guten Pop, partiell am Mikrofon heute Abend bis 20 Uhr. Thilo Jahn ist mein Name. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Wir machen weiter mit einem Aufreger. Bislang durften Schwule in Deutschland nicht Blut spenden, weil man davon ausgegangen ist, dass generell Männer, die mit Männern Sex haben, ein deutlich höheres Risiko für Infektionskrankheiten haben, zum Beispiel HIV, als Männer, die nicht mit Männern schlafen. Das ist ein Generalverdacht und der wurde zu Recht scharf kritisiert. Das ändert sich aber jetzt, die Richtlinien. So clever war dann doch die Bundesärztekammer selbst. Ab heute gibt es Neuregelungen beim Blutspenden und die betreffen nicht nur Homosexuelle. Martin Winkelheide ist unser Wissenschaftsjournalist, der sich die Regelung für uns mal angeschaut hat. Martin, was wird denn jetzt anders?
Bei uns hat ja lange Zeit gegolten, homosexuelle Männer sind grundsätzlich ausgeschlossen, wenn es um Blutspenden geht. Die Begründung ist gewesen, es gibt ein höheres Infektionsrisiko, insbesondere für HIV, also für das AIDS-Virus. Und die HIV-Verbreitung unter Männern, die Sex mit Männern haben, die sei eben generell höher. Mhm. So die Begründung damals. Wenn es um die Vorbeugung, also die HIV-Prävention geht, da gilt zwar, es gibt keine Risikogruppen, sondern nur Risikoverhalten. Mhm. Aus der Sicht der Transfusionsmedizin, aber ist immer argumentiert worden, wenn Blut aus medizinischen Gründen verabreicht wird, dann muss das besonderen Sicherheitsstandards genügen. Und das Risikoverhalten Einzelner ist schwer abzuschätzen und daher ein genereller Ausschluss von Männern, die Sex mit Männern haben. Jetzt immerhin eine Lockerung. Mhm. Männer, die 12 Monate lang keinen Sex mit Männern hatten, die dürfen Blut spenden. Ja. Aber für andere Gruppen gilt das übrigens, gilt Ähnliches. Ne?
Also, das hat jetzt nicht nur mit Männern zu
genau,
tun.
Genau, ne? Also es gilt auch für heterosexuelle Personen, die Geschlechtsverkehr mit häufig wechselnden Partnern haben, für männliche, weibliche Sexarbeiter und für transsexuelle Personen mit sexuellem Risikoverhalten. Auch da gilt ein Jahr lang kein Sex und sie dürfen Blut spenden.
Hm. Wie rechtfertigt denn eigentlich die Bundesärztekammer jetzt diesen Schritt, diese Änderung?
Na, die hat sich das nicht alleine ausgedacht. Also die Lockerung gab es schon vorher. Es gibt Vorbilder. Andere Länder sind den Schritt schon viel früher gegangen. Frankreich zum Beispiel, Australien oder die USA. Also in den USA vor 2 Jahren ist diese Einjahresabstinenzregel eingeführt worden. Die Begründung der Gesundheitsbehörden damals, also das Risiko, sich mit dem AIDS-Virus anzustecken, ist 1 zu 1,47 Millionen. Mhm. Und durch die Lockerung des Blutspendeverbotes wurde eben das Ansteckungsrisiko nicht erhöht. In Australien hat es ausführliche Begleitforschung gegeben und da hat man 8 Millionen Blutspenden ausgewertet und eben gesehen, das Infektionsrisiko ist gleich niedrig geblieben. Also man geht kein Risiko ein. Mhm. Und nachdem die USA den Schritt gegangen sind, haben im vergangenen Jahr dann die Gesundheitsminister der Länder hier bei uns, das Paul-Ehrlich-Institut, das Robert-Koch-Institut, das Bundesgesundheitsministerium, die haben empfohlen, das Blutspendeverbot für Homosexuelle und Bisexuelle zu lockern. Und die Bundesärztekammer hat das jetzt aufgenommen. Mhm.
Generell werden aber auch, Martin, müssen wir vielleicht nochmal sagen, alle Blutproben sowieso nochmal analysiert.
Ja,
Das ist sowieso, da wird geguckt,
ist auch wichtig,
was drin ist. Genau. Deswegen ist
also
es sehr sicher.
Es gibt eben und mehrfach kontrolliert. Also wenn es um HIV und AIDS geht, gibt es einen Antikörpertest und es wird nochmal nach dem Virus selber geguckt. Also um ganz sicher zu sein.
Welche Reaktionen gibt es denn jetzt auf diese neuerlichen Lockerungen? Welche Organisationen haben sich da gemeldet?
Also die Deutsche AIDS-Hilfe sagt, die Lockerung der Bestimmung ist ein Schritt in die richtige Richtung, geht aber nicht weit genug. Eine HIV-Infektion könnte man heute eben 6 Wochen nach dem letzten Risiko sicher ausschließen. Der Lesben- und Schwulenverband sagt, aber so diese Einteilung von Männern, die Sex mit Männern haben, in eine Risikogruppe, das sei nach wie vor diskriminierend. Entscheidend für das HIV-Risiko, das sei eben neben der individuellen Anzahl von Sexualpartnern eben, praktiziert jemand Safe Sex oder nicht? Macht er das mit Kondom oder nicht? Mhm. Und das wird in der Richtlinie aber gar nicht unterschieden.
Mhm. Wie findest du selbst diese Änderung? Welches Vorgehen würdest du vorschlagen, wenn du nicht mit einstimmst?
Also die Lockerung des Blutspendeverbots für Homosexuelle finde ich richtig.
Ja.
So, das Verbot, das war nicht okay. Das stammt aus einer Zeit, als es noch keine Medikamente gab gegen HIV und das Virus, als man das noch nicht direkt im Blut nachweisen konnte. Das ist heute möglich und es wird eben auch gemacht. Tatsächlich ist ja so, Blut muss besonders sicher sein, aber meiner Meinung nach ist dieser Zeitraum, also mindestens 1 Jahr Abstinenz, eine ziemlich willkürliche Setzung. In Großbritannien sagt man, ab 2018 wird diese Zeit auf 3 Monate verkürzt. Das finde ich ist ein realistischer Zeitraum. Und aus einem Grund vor allen Dingen, also einerseits kann man noch gut testen und auch Blut raussortieren, wenn Viren drin sind. Auf der anderen Seite sorgt man auch dafür, dass Leute vor der Blutspende ehrlich den Fragebogen ausfüllen. Denn das, wenn man sagt, 3 Monate Abstinenz, dann wird man schon sagen, ja, also das ist realistisch, habe ich gemacht
oder nicht. Ein Jahr klingt jetzt erstmal nicht so realistisch bei vielen vermutlich.
Ja, oder da wird jemand auch ein bisschen schummeln. Also da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass einfach Leute schummeln. Mhm. So. Und diese Fragebogen sind aber eine wichtige Methode, eben die Sicherheit von Bluttransfusionen zu erhöhen. Und deswegen wäre es wichtig, dass man da auch wirklich ehrlich antworten kann überhaupt. Die andere Testung des Blutes, das passiert ja heute auch schon, haben wir schon drüber gesprochen.
Die Bundesärztekammer, sie stellt heute ihre überarbeiteten Blutspenderegeln vor. Bisher wollten Blutdatenbanken und Banken keine Spender, die mehr als eine Person Geschlechtsverkehr hatten oder Sex hatten. Homosexuelle wurden gleich ganz ausgeschlossen. 1 Jahr auf Sex verzichten, das ist jetzt die Lockerung. Dann darf man wieder spenden gehen. Martin Winkelheide findet so eine Pause nicht ganz so gut. Er findet 3 Monate völlig sinnvoll und ausreichend.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ich habe in den letzten 6 Monaten circa 450 Hasskommentare gemeldet. Auf Facebook und auf Twitter. Die Aussagen, die ich gemeldet habe, waren keine Beleidigungen oder satirische Aussagen, sondern absolut ernst gemeinte Gewaltandrohungen, Homophobie, Ausländerfeindlichkeit oder Holocaustleugnung.
Das sagt der Satiriker Shahak Shapira in einem Video, das er heute veröffentlicht hat. Und auf die Reaktion der Social-Media-Anbieter war er nicht so zufrieden, zumindest nicht mit Twitter. Theresa hat sich es für uns ein bisschen näher angeschaut. Was ist Shahaks Problem?
Also Shapira schlüsselt auf, dass von den 450 gemeldeten Hasskommentaren, da waren 150 auf Facebook und dort hat er sehr schnelles Feedback bekommen von Facebook. Also innerhalb von 1 bis 3 Tagen waren auch wirklich 80% der Kommentare gelöscht. Mhm. Na, und bei Twitter ist es ein bisschen ein anderes Bild. Da hat er 300 Tweets gemeldet und hat 9 Antworten bekommen, ja, in den 6 Monaten. Lediglich 9 Antworten. Ja, und da stand eigentlich auch nur drin, ja, die Meldungen verstoßen nicht gegen unsere Twitter-Regeln. Mhm. Und was ihm dann allerdings aufgefallen ist, dass einige Tweets dann doch weg waren, aber ihm wurde das nie gemeldet.
Was sind das genau für Tweets?
Also ich habe ein bisschen überlegt, ob ich die vorlese. Ich verzichte ehrlich gesagt darauf, weil die wirklich menschenverachtend sind. Also häufig wird der Tod gewünscht, Auschwitz wird mit ins Spiel gebracht oder allgemein so Methoden von Adolf Hitler, um Muslime oder Juden oder Homosexuelle loszuwerden. Also wenn man sich das mal so überlegt, ist es wirklich übel, was Twitter da eigentlich auf seiner Plattform loslässt.
Und Shahak Shapira, das wissen wir auch aus der Vergangenheit, er konfrontiert ja öfter mal die Leute mit der Wahrheit. Erinnern uns, wer ein Selfie im Holocaust-Mahnmal in Berlin auf Instagram gepostet hat, da hat er eine Fotomontage draus gemacht, wo man dann plötzlich, wo Menschen auf Leichen zu sehen sind, aus einem KZ, aus dem Zweiten Weltkrieg, ne?
Genau, also diesmal ist es nicht so durch eine Fotomontage, dass Shahak Shapira da die Leute so drauf weist. Diesmal hat er sich 30 Tweets ausgewählt und sie Freitagnacht vor die Twitter-Zentrale in Hamburg auf den Boden gesprüht, mit ein paar Leuten zusammen, die ihm da geholfen haben und natürlich alles schön in den Twitter-Farben, also hellblau und weiß und teilweise sogar mit den Usernamen der Urheber dieser Tweets. Und ja, wie gesagt, er möchte den Twitter-Mitarbeitern zeigen, hier, guckt mal, sowas steht auf eurer Plattform, was tut ihr eigentlich dagegen? Jetzt will er natürlich irgendwie trotzdem eine Reaktion haben, ob sich daran jetzt irgendwie was ändern wird, ob da besser Feedback gibt, eine bessere Kontrolle. Dazu hat sich Twitter noch nicht geäußert.
Wer das auf jeden Fall hier erfahren. Die Reaktion auf die Aktion findet ihr auf jeden Fall bei Twitter unter dem Hashtag #HeyTwitter.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Muscheln sammeln. Oder vielleicht irgendwelche kleine besonderen Steine am Meer. Das ist Downshifting, das ist eine entschleunigende Tätigkeit und macht auch Spaß. Letzten Freitag hat das eine 41-jährige Frau am Elbstrand von Wedel, das ist kurz nach Hamburg Richtung Meer gemacht, dachte, weiß funkelndes Steinchen, sieht ein bisschen aus wie so ein Edelstein, vielleicht Bernstein, stecke ich mal in eine Jackentasche. Das Ding trocknet und entzündete sich, weil war gar kein Bernstein, war Phosphor. Und Phosphor kann bis zu 1300 Grad heiß werden. Löschen mit Wasser sollte man auch nicht machen, das macht das alles nur noch schlimmer. Der Frau ist aber nichts passiert. Das weiße Zeug, das weiße Phosphor, es stammt in der Tat aus einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Und das Zeug wird immer wieder an unseren Stränden gespült und liegt darum. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Silke Hasselmann beobachtet diese gefährlichen Klumpen an den deutschen Stränden, an der Ostsee auch schon länger. Silke, wie viel Phosphor schwimmt da so rum?
Ja, kann man nicht so ganz genau sagen. Was man zum Beispiel weiß für den Bereich Ostsee vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns, und wir haben hier den weitaus größten Abschnitt der Ostseeküste. Also hier liegen alles in allem 50 Tonnen Phosphor-Brandbomben, die allein in einer britischen Angriffswelle auf Usedom abgeworfen worden sind. Wie viel Phosphor dann da drin war und wie viel sich bis heute freigesetzt hat, das kann man nicht ganz genau sagen.
Das heißt, dieses große Aufkommen, es entstammt wirklich dann aus Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg?
Vor allem Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Man hat Phosphor auch vorher schon benutzt und es sind Bomben, es sind Minen, die einerseits während der Weltkriege verschossen worden sind. Es handelt sich aber auch um Munition, die aus dieser Zeit stammt, aber vor allem von den siegreichen Alliierten kurz nach dem Zweiten Weltkrieg schlichtweg verklappt worden sind in Nord- und Ostsee. Man wollte vor allem die deutschen Waffen loswerden, wollte sie quasi verschrotten, hat gesagt, rein ins Meer. So, und da liegen die jetzt seit über 70 Jahren. Rosten mit der Zeit vor sich her, kann man sich gut vorstellen, in Salzwasser. Dann die Strömung dazu, bleibt alles nicht ohne Eindruck auf diese Kampfmittel und so nach und nach verschwinden die metallenen Hüllen und setzen den Inhalt frei.
Wie gefährlich kann das denn dann werden, wenn man da am Strand was aufsammelt oder wenn man da buddelt?
Naja, es kann insofern gefährlich werden, als dass man zum Beispiel glaubt, man habe Bernstein gefunden. Gibt es ansonsten ja, vor allem auch an den Stränden von Usedom, auch von Rügen. Und verwechselt das und dann passiert genau das, was du eben beschrieben hast. Vor allem dann, wenn man diese kleinen weißlich-gelben Steinchen in die Hand nimmt und dort auch behält oder eben in seine Stofftasche legt und nicht etwa in einen Metallbecher. Weil wenn sich das Ganze dort entzündet, naja, dann macht es nicht viel Schaden. Aber wenn man es direkt am Körper hat, dann eben schon. Es ist aber nicht so, als wenn jetzt hier andauernd Leute Phosphor finden, anfassen und sich daran schwerst verbrennen würden. Das sind schon noch immer Einzelfälle, aber es passiert und Fachleute sagen auch, die Gefahr wird nicht etwa mit den Jahren, je weiter wir uns von den Weltkriegen entfernen, geringer, sondern sie wird eher größer, weil es liegt noch rasend viel am Meeresboden, wird weiter durch Strömung auch mal hier und da verspült. Und wie gesagt, das Thema Korrosion, Rosten, Freisetzen von Phosphor, das wird eher ein zunehmendes Problem.
Du hast noch von anderen Kampfmitteln gesprochen, die da rumliegen. Welche sind das denn genau?
Ja, also wir haben es unter anderem also mit vielen chemischen Waffen auch noch zu tun. Allein in der Ostsee 200.000 Tonnen an chemischen Waffen und Kampfmitteln verschossen, die im Übrigen teilweise auch aus Manövern noch stammen. Ob nun vom Ostblock damals oder von der NATO, da ist eben auch noch einiges drin. Wir haben es auch mit Stoffen zu tun wie TNT und vor allem mit seinen Umsetzprodukten. Da sagen jetzt Wissenschaftler in jüngerer Zeit, das wird ein zunehmendes Problem. TNT ist ein Gift, wird ebenso wie Phosphor freigesetzt, wenn die metallene Hülle der Bomben und Minen korrodiert und so nach und nach verschwindet und das Zeug gelangt ins Wasser, da gehört es eigentlich nicht hin. Mhm. Die Frage ist jetzt, wie gefährlich ist es für Tier und Mensch tatsächlich?
Was wird denn gegen diese Art der Gefahr oder der Wasserverschmutzung getan?
Naja, also an den Stränden, da sind dann jeweils die Küstenländer, die Bundesländer zuständig in Zusammenarbeit mit den jeweiligen betroffenen Gemeinden. Die sorgen in aller Regel dafür, dass der Strandsand, der immer wieder neu auch aufgespült wird, genau untersucht wird. Gibt es da Reste von Munition, die ja wirklich zuhauf, vor allem in der Ostsee, liegen? Zumeist in Sperrgebieten, da weiß man, da ist das Zeug mal hin verklappt worden. Aber damals haben sich die Militärs auch viel, meinetwegen ziviler Fischer, bedient. Und die haben gedacht, ach, warum bis da hinten hinfahren? Da kann ich das Zeug auch vorher über Bord werfen. Also man weiß nicht so ganz genau, wie viel liegt wirklich auf dem Meeresgrund und wo im Einzelnen. Und deswegen guckt man auch in den Gebieten, in denen Sand gefördert wird, um zum Beispiel die Strände damit aufzuschütten, immer ganz genau, sind da vielleicht doch noch Munitionsreste vorhanden. Das ist voriges Jahr fast mal schiefgegangen hier in Mecklenburg-Vorpommern am Strand von Boltenhagen. Frisch aufgespülter Sand, fanden sich reichlich Munitionsteile. Aber im Großen und Ganzen haben die Länder schon ein Auge darauf.
Auch mehr als 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs wird weißer Phosphor aus Brandbomben und andere Kampfmittelstoffe gefunden an den deutschen Stränden. Eine Spaziergängerin, die hat nun einen Klumpen von weißem Phosphor, von dieser gefährlichen Chemikalie, mit hübschem Bernstein verwechselt, ist aber nochmal gut gelaufen. Informationen waren es von Deutschlandfunk Nova-Reporterin Silke Hasselmann.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Nichts, das kann man nicht gerade sagen über Niedersachsen. Nichts, denn in Niedersachsen ist gerade doppelte politische Krise. Für die rot-grüne Landesregierung erst wechselt eine Grünabgeordnete zur CDU und kippt so die Mehrheit im Parlament. Dann gibt es im VW-Skandal neue Vorwürfe gegen SPD-Ministerpräsident Stefan Weil. Jetzt soll es Neuwahlen geben. Die News kam heute. Britta Wagner aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt da. Es gab auch den neuen Termin schon, ne?
Genau, als Termin ist der 15. Oktober festgesetzt worden. Also nicht, wie zuerst angedacht, parallel zur Bundestagswahl am 24. September, sondern dann 3 Wochen später.
Kann man schon ein bisschen zweifeln, warum macht man das eigentlich nicht parallel? Es wäre ja irgendwie praktisch für die Organisation gewesen, haben sie eh schon aufgebaut und Wahlbeteiligung ist vermutlich dann auch höher.
Ja, das waren auch genau die Argumente der Parteien, die da auch für diesen Doppeltermin gewesen wären. Aber laut Landeswahlleiterin Ursula Sachs gab es da Bedenken, weil die Vorbereitungszeit für die Wahl dann nur halb so lang gewesen wäre wie normal.
Das hätte den kleinen Parteien so gut die Chance genommen, Aufstellungsversammlungen und Unterschriften zu wählen. Aber es hätte auch eine Briefwahl faktisch unmöglich gemacht.
Das haben die großen Parteien dann auch akzeptiert, obwohl sie natürlich lieber den Kombitermin mit der Bundestagswahl gehabt hätten. Für die CDU sind die Umfragewerte momentan gut. Deswegen wäre aus deren Sicht so schnell wie möglich auch am besten gewesen.
Ja, die CDU ist ja auch schon ordentlich im Wahlkampfmodus, wenn man sich die Rücktrittsforderungen gegen SPD-Ministerpräsident Stefan Weil mal so anhört, die aus der Bundes-CDU da kommen. Ne?
Ja, da gab es natürlich mit den Vorwürfen vom Wochenende in Sachen VW-Affäre auch nochmal ordentlich Futter für die Wahlkämpfer.
Lass uns kurz drüber sprechen, wie hat sich das denn eigentlich da weiterentwickelt? Der Vorwurf war ja, dass sich Weil eine Rede von VW absegnen hat lassen, ne?
Ja, also sein Büro hat inzwischen Versionen der Rede von vor und nach diesen Anmerkungen von VW veröffentlicht. Da sieht man, ja, es gab Änderungen, aber in vielen Punkten ist die Kritik an VW, die in dieser Rede drin stand, auch nicht abgeschwächt worden. Weil Sprecherin sagt, dass man sich in rechtlichen Dingen absichern wollte, weil ja in den USA Verfahren gegen VW laufen wegen der Abgasaffäre und dass dann Niedersachsen als Anteilsanhaber von VW nichts riskieren haben könnte.
Meine Einschätzung, ist das jetzt nur im Wahlkampf hochgepusht oder ist es in der Tat wirklich ein Skandal?
Also es kommt natürlich der CDU im Wahlkampf durchaus recht. VW hat gesagt, dass solche Besprechungen mit einer Landesregierung in Niedersachsen durchaus normal sind. Sigmar Gabriel ist da seinem Parteikollegen Weil zu Hilfe gekommen. Gabriel war selbst 1999 bis 2003 auch für die SPD Ministerpräsident in Niedersachsen und hat gesagt, er hätte sich exakt genauso verhalten. Nun gab es natürlich auch schon CDU-Landesregierung in Niedersachsen. Bisher hat sich aber noch keiner von den Ex-CDU-Ministerpräsidenten geäußert, wie das konkret bei ihm gelaufen ist. Das wäre natürlich sehr interessant.
Auf jeden Fall Vorwürfe von zu viel Industrienähe, die gibt es ja auch gegenüber Unionspolitikern. Ne? Gerade Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, CSU, der steht ja oft in der Kritik, zu nett zu den Autokonzernen zu sein.
Ja, diese Kritik geht quer durch die Parteien. Ein Beispiel ist da zum Beispiel Greenpeace. Die haben letztes Jahr mal für einen Bericht gesammelt, welche Ex-Politiker inzwischen Autolobbyisten geworden sind und welche aktuellen Politiker Autoindustrie nah sind. Und da gehen die Vorwürfe an SPD-Politiker, an Unionspolitiker, aber auch an einen grünen Politiker, nämlich Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der ja den Daimler bei sich hat. Mhm. Und die Sprecherin von Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich auch beeilt zu erklären, dass Merkels Reden von niemandem gegengelegt lesen würden und dass Entscheidungen immer unabhängig von allen Stellungnahmen von Unternehmen und Interessensgruppen, also sprich Lobbyarbeit, getroffen würden.
Who knows? Was wir sicher wissen, 15. Oktober gibt es jetzt Neuwahlen. Das ist zumindest was, was wir heute aus Niedersachsen hören. Dort wird nicht parallel zur Bundestagswahl am 24. September gewählt, sondern ein neuer Termin am 15. Oktober. Lieben Dank für die Infos, Britta Wagner.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
War ein harter Tag, ne? Habt ihr vielleicht mitbekommen? Anna and I are sad to announce that we are legally separating. Das ist der Anfang eines Posts, den Chris Pratt, den kennt ihr, heute auf Facebook geteilt hat. Und da geht es in der ganzen Geschichte um Chris Pratt und um Anna Faris. Und das Internet ist natürlich geschockt wie kein anderes Medium. Denn wieder ist ein Hollywood-Traumpärchen auseinandergegangen. Therese hat sich's ein bisschen näher angeschaut für uns. Was hat die beiden denn so beliebt gemacht?
Also beide sind jetzt nicht so die Vorzeige-Hollywood-Schauspieler. Vielleicht lehne ich mich da jetzt auch ein bisschen weit aus dem Fenster. Aber das ist so meine Meinung. Zum Beispiel Anna Faris, die kennt man aus diesen Klamauk-Filmen. Mhm. Ja, diese ganzen 500 Scary-Movie-Filme. Ich glaube, sie waren allen dabei. Und Chris Pratt aus Actionfilmen wie Jurassic World oder Passenger. Das fand ich eigentlich ganz nett mit hier Jennifer Lawrence. Mhm. Sie sind für ihr Auftreten aber wahnsinnig beliebt in der Öffentlichkeit. Beide glänzen durch Humor. Ja, gerade auf Twitter feuert Chris Pratt einen Witz nach dem anderen ab. Und sie sind überhaupt nicht so hochnäsig in der Öffentlichkeit, sind auch selbstironisch. Also witzoffen auf die eigenen Kosten ist total in Ordnung. Mhm. Und dadurch sind die beiden in den sozialen Medien wahnsinnig beliebt. Ja, und weil sie eben auch sehr harmonisch wirken in der Öffentlichkeit.
Wie haben sie sich denn da so bisher geäußert oder noch weiter geäußert?
Zu der Trennung, also sie seien beide sehr enttäuscht. 8 Jahre hat die Ehe gehalten und für den Sohnemann, den gibt es auch noch, Jack, er ist 5, wollen sie die Trennung jetzt natürlich einfach gestalten und sie schreiben noch, wir empfinden noch immer Liebe füreinander, werden unsere gemeinsame Zeit immer wertschätzen und haben weiter den tiefsten Respekt für den jeweils anderen.
Das muss so sein. Das ist das übliche Wording dort nach Hollywood-Trennung. Das hast du ja auch bei Brangelina danach so gehabt. Es trieft immer so wahnsinnig, wenn man es schreibt.
Es trieft sehr, sehr doll, ja. Und damit reihen sie sich eigentlich in diesen Trend in Hollywood ein, das Conscious Uncoupling. Mhm. Ja, dass man eben als Freunde auseinandergeht, die Scheidung ja schmerzlos sein soll und das Wohl des Kindes natürlich im Vordergrund steht. Gründer dieses Trends sind ja Gwyneth Paltrow und Chris Martin. Und da werden dann ja auch Feiertage zusammen verbracht. Oder man wohnt einfach über den Flur, so würde das vielleicht der normale Mensch machen. In Hollywood ist es ein bisschen schwierig mit den Villen.
Da
ist dann, die räumliche Entfernung doch ein bisschen größer. Mhm. Naja, es bleibt einfach zu sagen, dass wir sehr, sehr hoffen, dass beide ihren schönen Humor nicht verlieren.
Ja, das ist doch okay. Und dass wir den Begriff vielleicht in Zukunft nicht mehr so oft hören. Conscious Uncoupling. Meine
Conscious
Güte.
Uncoupling.
Ja, dann ist man halt auseinander, oder? Chris Pratt und Anna Faris. Habt ihr verspielt, die ganze Kiste.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wenn ihr heute den Wasserhahn aufgemacht habt, dann werdet ihr vermutlich nichts gemerkt haben. Wasser fließt, auch noch zu den bisherigen günstigen Konditionen. Aber jetzt warnen die Wasserversorger, Trinkwasser könnte bald deutlich teurer werden. In einigen Regionen könnte die Rechnung sogar bis zu 62% ansteigen. Bei einem 3-Personen-Haushalt wäre das jährlich dann 352 € statt 217 € für die Wasserrechnung, also 135 € mehr. Britta Wagner aus der Nachrichtenredaktion, was ist denn da das Problem?
Das liegt an den hohen Nitratwerten wegen der Düngung mit Gülle und Co. Das Problem ist ja schon länger bekannt und die Bundesregierung hat sich deswegen auch schon eine Klage aus Brüssel eingefangen. Man kann das Nitrat bzw. die gefährlichen Abbauprodukte von Nitrat aus dem Trinkwasser rausfiltern. Das passiert auch. Es gibt nämlich eine EU-Obergrenze von 50 Milligramm Nitrat pro Liter. Ab dann wird es auch gefährlich für die Gesundheit, vor allem von Schwangeren und Kleinkindern. Aber die Wasserversorger müssen schon vor dieser 50 Milligramm Schwelle aktiv werden. werden nämlich schon bei 37,5 Milligramm.
Und was macht so ein Wasserversorger dann? Nitrat rausfiltern?
Das ist eine Sache. Oder die Wasserversorger mischen weniger belastetes Wasser dazu, zum Beispiel aus tieferen Brunnen oder anderen Regionen. Aber manchmal hilft eben wirklich nur noch eine Filteranlage. Und die zu bauen, das kostet Geld, was sich die Wasserversorger dann am Ende vom Verbraucher zurückholen.
Naja, eine Lösung wäre ja weniger Düngen.
Ja, das hat die Bundesregierung auch schon verschärft, dieses Düngerecht dazu. Aber das ist noch nicht genug, sagen die Wasserversorger und bekommen dabei auch Unterstützung von Umweltverbänden. Die fordern zusammen einen sofortigen Güllestopp in Gebieten, wo der 50 Milligramm Nitratgrenzwert überschritten wird.
Das will aber wahrscheinlich die Landwirtschaft nicht machen.
Nein, natürlich nicht. Es ist auch so, dass der Bauernverband die Angaben der Wasserversorger anzweifelt und sagt, die Trinkwasserwerte seien nicht so schlecht, wie die Wasserversorger sagen. Man muss aber allgemein sagen, das Problem bei diesen Messungen ist, dass es teilweise Jahre dauert, bis das Nitrat von der Oberfläche unten im Grundwasser ankommt und dann auch wirklich gemessen werden kann.
Britta Wagner mit dem Wasser, das noch günstig ist, aber bald ein bisschen teuer. Die Wasserversorger bei uns, die warnen nämlich, dass Trinkwasser bald teurer wird, wenn weiter so viel gedüngt wird, weil man dann das Nitrat teuer rausfiltern muss.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
In Deutschland, da könnte es in ein paar Jahren richtig kriminell werden. Leute, die eine Bank überfallen, ausrauben oder irgendwo einbrechen, denen kann dann nicht der Prozess gemacht werden. Die werden außer Untersuchungshaft entlassen, weil zu wenig Richter, zu wenig Staatsanwälte in diesem Land. Ist in der Tat ein etwas düster gezeichnetes Szenario. Der Deutsche Richterbund warnt aber davor. Jens Gnieser ist der Vorsitzende dieses Bundes und er sagte letzte Woche, es knatscht in der deutschen Strafjustiz an allen Ecken und Enden, hat man vielleicht schon mal gehört. Dabei ist es doch ein toller Job, Richter, Staatsanwalt. Also wenn man mal dieses harte, teure Studium geschafft hat. Und dann verdient man aber gut Geld, hat ein gutes Gehalt, hat eine Sicherheit. Schauen wir uns den Nachwuchsmangel mal ein bisschen genauer an mit Uta Baroke. Sie sind 33 Jahre alt, Richterin am Amtsgericht Neumünster. Ihr Fachgebiet ist Familienrecht. Ich habe heute kurz vor der Sendung mit ihr gesprochen und wollte von ihr wissen, ist das Image dieses Jobs eigentlich so schlecht, dass es keiner mehr machen will?
Das würde ich keinesfalls so unterschreiben wollen, sondern eher umgekehrt sagen, dass der Beruf des Richters nach wie vor ein sehr, sehr schöner Beruf ist. Nein. Also ein sehr abwechslungsreicher Beruf, der es ermöglicht, eben in viele Fachbereiche reinzugucken, viele unterschiedliche Sachverhalte kennenzulernen und eben auch im Hinblick auf Familienfreundlichkeit auch einiges eben zu bieten hat, was vielleicht auch immer noch in der freien Wirtschaft fehlt.
Was glaubst du denn, was sind denn dann die Ursachen deiner Meinung nach, warum so wenig Nachwuchs gibt?
Ob das tatsächlich so zutreffend ist, dass es so wenig Nachwuchs gibt, das würde ich gar nicht mal so behaupten. Qualifizierter Nachwuchs ist durchaus da, aber ich denke auch, dass die Konkurrenz, ich nenne es mal eben die Anwaltskanzleien oder eben auch in der freien Wirtschaft erkannt haben, dass es durchaus auch reizvoll ist für den Arbeitnehmer, das heißt für einen jungen Juristen, eben im Hinblick auf Familienfreundlichkeit etwas mehr zu tun und da gegebenenfalls eben auch höhere Gehälter zu zahlen, sodass dann eben von dieser Seite eben eine relativ starke Konkurrenz auch entstanden ist für den Staatsdienst.
Jetzt gibt es natürlich auch viel Kritik, was die Arbeitszeiten als Richterin, als Richter angeht. Viele Richter werden krank, auch wegen der Überbelastung ist auch immer wieder zu lesen. Wie ist es in deinem Fall?
Der Beruf des Richters steht ja immer unter dem hohen Gut der Unabhängigkeit. Das heißt dann eben, dass Arbeitszeiten gar nicht richtig erfasst werden. Es gibt auch in dem Sinne keinen Arbeitsvertrag, der eine bestimmte Arbeitszeit vorgibt. Bei mir aus meiner persönlichen Sicht, wenn ich das einmal zusammenzähle, kann ich sagen, dass ich um und bei 41 Stunden die Woche arbeite. Natürlich gibt es Phasen, da liege ich über diesen 41 Stunden. Es gibt aber auch Phasen, da liege ich da drunter. Im vergangenen Jahr hat der Richterverband in Schleswig-Holstein allerdings mal eine Umfrage durchgeführt und dort evaluiert, wie denn die Kollegen ihre Arbeitszeit so empfinden. Das Ergebnis dieser Umfrage war so, dass durchaus schon eine beachtliche Streuung eben dieser Arbeitszeiten zu vermerken war, dass einige gesagt haben, sie würden unter den 41 Stunden liegen. aber es auch eben viele Kollegen gab, die mitgeteilt haben, dass sie deutlich mehr arbeiten als 41 Stunden in der Woche. Mhm.
Gehen wir noch ein Stück zurück. Viele empfinden das Studium auch als wahnsinnig schwierig und anstrengend und das ist fast ohne Nachhilfe auch gar nicht zu schaffen. Man muss selbst für die Nachhilfe auch viel Geld in der Hand nehmen, um die Prüfungen dann auch zu meistern. Würdest du sagen, der Zugang zu diesem Job ist auch sehr schwierig und deshalb vielleicht mangels an Nachwuchs?
Soweit ich weiß, haben die Universitäten danach gesteuert und bieten eben auch uniintern Repetitorien an, die dann eben von den Studiengebühren abgedeckt sind. Also insofern ist das sicherlich auch noch ein Fortschritt.
Was war denn deine Motivation, Richterin zu werden?
Meine Motivation war, einen Beruf zu ergreifen, bei dem man eben alleine auf objektiver Grundlage entscheiden kann. Das heißt, dass man eben unabhängig tätig ist und nicht als Interessenvertreter für eine Partei tätig wird.
Was würdest du jemand sagen, der mit sich noch zweifelt, der vielleicht denkt, okay, ist der Staatsdienst was für mich oder eben nicht? Oder vielleicht noch davor, Jura, ist es was für mich oder nicht? Was würdest du jemand raten, der Richterin, Richter oder Staatsanwalt werden will?
In erster Linie empfiehlt es sich sicherlich einmal einen Blick in die Praxis zu werfen, ein Praktikum bei einem Gericht oder auch bei einer Staatsanwaltschaft zu machen. Man muss Freude daran haben, sich in unterschiedliche Sachverhalte einzuarbeiten. Mal am Beispiel formuliert, wenn man über einen Verkehrsunfall zu entscheiden hat, dass man eben auch die Fähigkeit und die Bereitschaft mitbringt, sich zum Beispiel in ein medizinisches Sachverständigengutachten einzuarbeiten, um dann auch nachvollziehen zu können, sind jetzt diese behaupteten Unfallschäden überhaupt plausibel oder sind sie es nicht.
Das ist ein Mehrwert. Richter und Staatsanwälte könnten in den nächsten Jahren knapp werden. Davor warnt der Deutsche Richterbund, der sagt, 2030 werden rund 10.000 Richter und Staatsanwälte in den Ruhestand gehen und es wird schwierig, diese Stellen neu zu besetzen. Uta Baroke war das, Richterin am Amtsgericht Neumünster, über ihren Job.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Folgendes Szenario. Alexander Dobrindt ist Deutschlands Kommunikationsminister. Ja? Wenn der jetzt sagen würde, liebes NTV, lieber Fernsehsender, bitte macht dicht, sonst verbiete ich euch komplett. Dann hätten wir israelische Verhältnisse. Überspitzt dargestellt. Israel will nämlich die Büros von Al Jazeera jetzt schließen. Ja, das ist ein Hinhörer. Israel, denkt man erstmal an Pressefreiheit und auch an Demokratie an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal, will jetzt gegen einen Sender was machen, Al Jazeera, der aus diesem autokratischen arabischen Milieu kommt. Schauen wir uns näher an. Britta Wagner aus der Nachrichtenredaktion bei uns. Was ist da los?
Israels Kommunikationsminister Ayub Kara hat gestern gesagt, er will dafür sorgen, dass den Al Jazeera-Journalisten in Israel die Akkreditierung entzogen wird und er will auch die Kabel- und Satellitenanbieter bitten, dass sie Al Jazeera nicht mehr in ihrem Programmangebot ausstrahlen.
Mit welcher Begründung macht das Israel?
Da gibt's gleich mehrere. Vor kurzem hatte schon Ministerpräsident Benjamin Netanyahu Al Jazeera vorgeworfen, in seinen Berichten um den Tempelberg-Konflikt zu hetzen und zu Gewalt aufzurufen. Und gestern hat dann der Kommunikationsminister nachgelegt, Al Jazeera sei ein Werkzeug der radikal-islamischen palästinensischen Hamas und außerdem auch ein Werkzeug der Terrormiliz IS, der schiitischen Hisbollah und des schiitischen Iran. Und dann brachte der Kommunikationsminister das Sicherheitsargument.
Die Sicherheit unserer Bürger und ihr Wohlergehen stehen über der Meinungsfreiheit in Zeiten des Terrors. Meinungsfreiheit heißt nicht Freiheit für Hetze. Demokratie kennt Grenzen. Wenn es darum geht, was wichtiger ist, entscheide ich mich für das Leben von israelischen Bürgern und Soldaten.
Und dann sagte er noch, auch Staaten wie Saudi-Arabien oder Ägypten seien schließlich schon zu dem Schluss gekommen, dass Al Jazeera zu Terror und religiösem Extremismus aufrufe.
Saudi-Arabien, ja, auf die hört Israel oder was?
Ja, genau, mit diesem Argument wehrt sich auch Al Jazeera gegen diese Vorwürfe der israelischen Regierung. Ein Analyst von Al Jazeera sagt,
those dictatorships now.
Diese Diktaturen geben Israel nun also vor, wie mit der Presse und mit Arbeitsgenehmigungen umzugehen ist. Israel richtet sich nach arabischen Diktatoren und das als einzige Demokratie im Mittleren Osten.
in the Middle East.
Und Al Jazeera wehrt sich auch gegen den Vorwurf, im Tempelberg-Konflikt parteiisch zu berichten. Deswegen will der Fernsehsender jetzt auch gerichtlich gegen die israelischen Pläne vorgehen, die momentan aber auch erstmal Pläne sind. Das Ganze Al Jazeera zuzumachen ist noch lange nicht durch, weil in der Demokratie Israel müssen da noch weitere Behörden und teilweise auch Justiz und Parlament erst noch zustimmen.
Okay, Einschätzung, ist das alles quasi gar nicht so tragisch?
So kann man es auch wieder nicht sagen. Das sagt auch der regierungskritische israelische Journalist Gideon Levy. Der sieht in der Einstellung seiner Regierung zu kritischen Medien durchaus ein Problem und hat im Sender Al Jazeera gesagt:
By the end of the day, it's not a legal question.
Am Ende des Tages ist es keine juristische, sondern eine moralische Frage. Es geht um das Wesen Israels und seines Regierungssystems. Und es geht um Meinungsfreiheit. Und es dreht sich auch nicht nur um ausländische Journalisten oder nur um Al Jazeera, sondern um alle von uns, inklusive der israelischen Journalisten.
Die israelische Regierung, sie findet die Berichterstattung des katarischen Senders Al Jazeera schwierig und tendenziös. Sie sagen, der Kanal aus Katar habe zum Beispiel die Tempelberg-Unruhen angeheizt. Das verwundert etwas deshalb, wenn man solche Medienschelte eher aus anderen Ländern kennt. Britta Wagner mit den Infos dazu.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Wenn ihr euch das nächste Mal beim Klugscheißen darüber streitet, ob Späti, Icke oder postfaktisch richtige Wörter sind, dann könnt ihr euch auf den Duden beziehen. Steht nämlich jetzt alles drin, genauso wie Fake News, Flüchtlingskrise und 4.995 weitere neue Begriffe. Insgesamt stehen jetzt 145.000 Wörter im Duden und damit ungefähr fünfmal so viele wie in der ersten Ausgabe von 1880. Sprache entwickelt sich und deshalb fallen manchmal auch Wörter oder Schreibweisen wieder raus. Mayonnaise zum Beispiel darf man jetzt wieder nur Französisch schreiben mit Y, Doppel-N und A-I-S-E am Ende. Die Schreibweise mit J und Ä wurde abgeschafft. Für die Neuaufnahme von Wörtern in den Duden spielt vor allem eine Rolle, wie oft sie genutzt werden. Warum die Mehrheit der Briten sich für den Brexit entschieden hat, das ist viel diskutiert worden. Wissenschaftler der Uni Leicester sagen, den entscheidenden Einfluss hatte der Bildungsfaktor. Sie haben ausgerechnet, dass das Referendum genau andersherum ausgegangen wäre, wenn 3% der Erwachsenen mehr in Wales und England Zugang zu höherer Bildung, zum Beispiel an einer Uni, gehabt hätten. Dass die Alten die Wahl entschieden haben, glauben die Forscher nicht. Das Alter habe zwar auch einen Einfluss gehabt, stärker sei aber noch der Faktor Geschlecht gewesen. Zum Beispiel hätten vor allem Männer für den Brexit gestimmt. Aus 6 wurden 7. Deutschland hat eine neue Schlangenart, die Barrenringelnatter. Bis jetzt galt sie als eine Unterart der Ringelnatter. Ein internationales Forscherteam hat aber festgestellt, sie ist eine eigene Schlangenart. Das heißt, die DNA unterscheidet sich so stark von den anderen Ringelnattern, dass es keinen oder kaum noch gemeinsamen Nachwuchs gibt. Laut den Forschern war der im Fall der Ringelnatter nur noch in einem kleinen Gebiet zu finden. Die Barrenringelnatter lebt vor allem westlich des Rheins. Sie heißt so, weil sie auffällig schwarze Barrenmuster hat. Sie ist nicht giftig und kann bis zu fast 2 Meter lang werden. Wie alle anderen Ringelnattern ist sie in Deutschland streng geschützt.
Deutschlandfunk Nova.
Heute Abend ist Aufstellung am Himmel, habt ihr sicherlich schon mitbekommen. Facebook-User Uwe Göllner vermutet die NASA dahinter. Wir können es nicht ganz ausschließen, vermuten aber zu 99,9% die Natur dahinter. Es findet nämlich eine partielle Mondfinsternis statt. Und das Schöne, wir können sie vielleicht sehen, wenn wenig Wolken. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Theresa Nehm hat sich die dunkle Seite für uns ein bisschen näher angeschaut. Diese partielle Mondfinsternis, ist das eigentlich was Besonderes?
Ja, in der Regel jetzt nicht unbedingt, aber im 21. Jahrhundert schon, denn es gibt 3 verschiedene Arten der Mondfinsternis, nämlich die totale Mondfinsternis, Halbschatten und die partielle Mondfinsternis. Und im 21. Jahrhundert kommt die partielle am seltensten vor. Also insgesamt gibt es in diesem Jahrhundert 228 Mondfinsternisse und ja, davon sind 57 partielle, also nur 25%.
Also wir haben heute Abend die Ehre, was ganz, ganz Spezielles zu sehen. Was genau ist diese partielle Mondfinsternis?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Also eine Mondfinsternis, die entsteht ja, wenn Sonne, Erde und Mond in einer Reihe stehen und der Schatten der Erde dann auf den Mond trifft. Und wenn der Schatten der Erde den Mond komplett bedeckt, dann ist es die totale Mondfinsternis.
Da sehen wir dann in der Regel diesen glühenden Kreis.
Genau, wenn sich das wieder so ein bisschen auflöst. Mhm. Und das sieht ja super spektakulär aus. Und dann gibt es noch den Halbschatten-Mondfinsternis. Die entsteht, wenn der Mond nicht komplett in diesem Schatten drin ist, den ich gerade beschrieben habe, sondern noch so ein bisschen Sonnenstrahlen abbekommt. Denn die Sonne, muss man sich ja so vorstellen, das ist jetzt kein gerichtetes Licht, ne? Das ist ja gestreutes Licht. Und daher bekommt der Mond da noch so ein bisschen Sonnenlicht ab. Das nennt sich dann, naja, Halbschatten. Und deswegen, wenn der Mond diese Phase durchläuft, spricht man von einer Halbschatten-Mondfinsternis. Mhm. Und da hat er wirklich nur so einen grauen Schleier, ist jetzt nicht so spektakulär. Und durchläuft der Mond beide Schatten, also diesen sehr dunklen Hauptschatten, Kernschatten genannt und den Halbschatten, dann ist es die partielle Mondfinsternis.
Ganz schön viel Schatten dort?
Ja.
Warum gibt es diese drei Arten überhaupt?
Also das hat mit der Umlaufbahn zu tun, hat mir Mirko Krumper erklärt. Er ist Astrophysiker am Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam.
Weil dieses ganze System, also diese drei Körper, nicht stabil, sondern mit einer leichten Neigung zueinander sich umeinander bewegen, kommt es halt mal vor, dass mal eine Halbschattenfinsternis auftritt, mal eine partielle und mal eine totale.
Und die ganz selten vorkommt, ist eben die, die wir heute Abend haben, diese partielle Mondfinsternis, ja?
Ja, also ganz so einfach ist es dann leider nicht. Das trifft für dieses Jahrhundert, das 21. Jahrhundert zu. Es kommt wirklich auf den Zeitraum an, in dem man die Häufigkeit der Mondfinsternisarten ermitteln möchte. Wenn man zum Beispiel die letzten 5000 Jahre anschaut, dann kommt jede Mondfinsternis so zu einem Drittel ungefähr vor. Also es hält sich im Großen und Ganzen die Waage.
Wenn ihr jetzt verwirrt seid, Achtung, jetzt geht's zur Sonnenfinsternis. Die gibt's nämlich auch noch da oben. Das ist dann, wenn der Mond sich vor die Sonne schiebt. Und ist die denn eigentlich dann noch seltener als die Mondfinsternis?
Ja, aber nicht im 21. Jahrhundert, wenn wir das Ganze mit der partiellen Mondfinsternis vergleichen. Da wird es die totale Sonnenfinsternis nämlich 68 Mal geben. Mhm. Und wie gesagt, die partielle Mondfinsternis gibt es nur 57 Mal, also 11 Mal weniger. Und dass einem jetzt die Sonnenfinsternis seltener vorkommt, das ist auf jeden Fall richtig. Und das liegt daran, dass das einfach nur sehr wenige Menschen sehen können, wie Mirko Krumper erklärt.
Der Mond ist gerade so groß, die Sonnenscheibe abzudecken. Und was dann passiert, ist, dass der Kernschatten meist nur ein ganz kleines Gebiet, wenn überhaupt, auf der Erde abdunkelt. Eigentlich nur so um die 100 Kilometer ist dann dieser Bereich des Kernschattens. Während ich bei einer Mondfinsternis, da kann ja die halbe Menschheit, also sozusagen auf dem halben Planeten, plus sogar noch länger, weil sich ja die Erde während dieses Ereignis auch noch dreht, kann zum Mond hochgucken und eine Mondfinsternis sehen.
Klingt ja erstmal fair. Dann sehen wir heute also die partielle Mondfinsternis, ne?
Wäre eigentlich so, aber ist dann doch leider nicht unbedingt so, denn der Mond geht hier in Deutschland gerade mal auf, wenn der Mond diesen Kernschatten schon wieder verlässt. Das ist in Görlitz um 20.26 Uhr und in Aachen sogar erst 21.02 Uhr. Mhm. Ja, und dann sieht man hier im Westen eigentlich gar nicht mehr viel davon. Das heißt, wer unbedingt was sehen will von der partiellen Mondfinsternis, sollte dafür sorgen, dass er entweder im Osten Deutschlands ist, dass er vor allen Dingen beim Mondaufgang eine super Sicht in Richtung Osten hat, dass da keine Bäume und Häuser stehen. Mhm. Und klares Wetter muss auch noch sein.
Also, der Osten profitiert heute von allem, auch davon, dass es wolkenlos ist, kann heute mal was sehen. Sonne, Erde, Mond in einer Reihe, Mond teilweise im Erdschatten, deshalb partielle Mondfinsternis. Wenn ihr ein Bild davon habt, mail@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Aufmerksamkeit. Damit hat diese Sportart anscheinend momentan kein Problem. Alle Sitze voll, auch an einem Vorkampftag. Gut besucht.
Die Leute hier im Stadion, die gehen halt auch alle mit und die feuern halt jeden an. Also ich meine, allein bei der Vorstellung, als ich dann vorgestellt wurde, wurde es nochmal laut. Die feiern einfach den Sport und das ist was ganz besonders Schönes.
Sagt Gina Lückenkämper, sie ist die schnellste Deutsche gewesen. David Stoll, der Kugelstoßer, ist auch begeistert.
Das Stadion ist natürlich immer atemberaubend. Also wenn 60.000 Leute im Stadion sitzen, da sieht man mal, was die Leichtathletik für einen Stellenwert in Großbritannien hat.
Sind die Briten einfach nur Leichtathletik verrückt oder was ist da genau los mit diesem Sport? Sprechen wir drüber mit Volker Hirt, der für Deutschlandfunk Nova jetzt live in London im Leichtathletikstadion sitzt. Schönen guten Tag, Volker.
Ja, guten Tag.
Die Briten haben gute Athleten, das wissen wir. Mo Farah hat das auch gezeigt, dieser Läufer. Warum begeistern alle sich da so für diese WM?
Ja, das ist natürlich gewachsen, denn wenn man mal so zurückschaut, was die Briten für tolle Athleten haben und hatten, das sind auch sehr kluge Leute gewesen, allen voran Sebastian Coe, der war mal Weltrekordler über 800 Meter, Weltmeister, Colin Jackson, Weltrekordler über 110 Meter Hürden, Denise Lewis, sie war Olympiasiegerin im Siebenkampf und eben Mo Farah und. Die Liste ist ja ganz, ganz lang, auch die schnellste Marathonläuferin aller Zeiten ist jetzt eine BBC-Kollegin, sitzt dort unten. Also die Geschichte der britischen Leichtathletik ist groß und lang. Leichtathletik ist natürlich auch definitiv eine faszinierende Sache. Es sind ja die Grundformen der Bewegung, Laufen, Springen, Werfen. Und dann sehen die Jungs und Mädels natürlich auch sehr ordentlich aus. Wenn sie dann noch gerade aussprechen können, ist das natürlich sehr positiv. Mhm. Aber wie gesagt, das ist hier toll. Aber muss ich auch sagen, in Deutschland genauso. Ich war 1993 in Stuttgart bei den Weltmeisterschaften. Auch da waren schon die Vorwettkämpfe an einem Montagmorgen beispielsweise voll die Ränge. Und zwar eine ganz genauso gleich gute Stimmung.
Also es liegt nicht daran, dass die Karten für dieses Stadion vielleicht einfach wahnsinnig billig sind oder dass die Leistungen, die jetzt ein bisschen transparenter gemacht werden sollen, durch mehr Tests von der IAAF jetzt auch vergleichbarer sind oder ja, vielleicht nicht so dopingbelastet?
Nee, das ist nicht der Fall. Das, wie gesagt, das begründet sich in der Vergangenheit. Wir haben auch hier die Olympischen Spiele gesehen, 2012. Das war genauso, das Leichtathletikstadion war immer voll. Und ich meine, was willst du mehr? Ein Usain Bolt hat hier seinen letzten Auftritt gegeben und gezeigt. Also das hat mit Eintrittskarten und so weiter nichts zu tun. Das ist, wie gesagt, der Brite. Wir wussten das. Und übrigens auch nach den letzten Olympischen Spielen, die Paralympics, die waren genauso gut besucht. Also der Brite an sich ist nicht nur Leichtathletik, sondern insgesamt sportbegeistert. Hm.
So, Volker, jetzt interessiert uns da, welcher Lauf gerade gestartet wurde.
Ja, das sind 200 Meter der Männer. Das sind die Vorläufe. Da ist ja Usain Bolt leider nicht dabei. Aber jetzt wird es natürlich laut, weil Weide van Merkerk, der Südafrikaner, eine sensationelle Zeit läuft als Sieger, 20,16 Sekunden. Der Weltmeister über 400 Meter, das ist der neue Star in der Leichtathletik, sagt man, der Südafrikaner. Also hier gibt es immer was zu sehen, immer richtig was los und man hört, das Publikum ist wieder da, 60.000. Also es ist nach wie vor ganz tolle Stimmung.
Kurzer Ausblick noch auf heute Abend, was passiert, auf was sollte man ein Auge haben?
Wir sollten bei vier Entscheidungen vor allem auf den Dreisprung der Frauen achten. Da gibt es Christine Gierisch aus Chemnitz. Die war in diesem Jahr noch nicht so gut, aber sie sagt selber zu diesem Wettbewerb:
Ich denke, wenn man am Höhepunkt der Saison eine persönliche Bestleistung springt, kann dann die Platzierung eigentlich egal sein, weil man für sich sagen kann, ich habe alles gegeben, mehr ging nicht, die anderen waren besser. Aber ich denke, wenn ich Bestleistung springe, dann sollte eine Top 8 bis 6 Platzierung auf jeden Fall drin sein.
Also, dann hoffen wir mal auf die Bestleistung. Die steht jetzt bei 14,5 Meter. Wenn sie noch ein bisschen was draufpackt, sage ich mal, dann kann sie noch weiter nach vorne kommen.
Live vor Ort, Sportreporter Volker Hirt für uns von der Leichtathletik-Weltmeisterschaft.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wir wollen das Land vor einer kompletten Zerstörung bewahren. Wir wollen eine Übergangsregierung. Wir wollen freie Wahlen mit freien Institutionen. Das sind Forderungen gewesen, die gestern 20 bewaffnete Menschen in Venezuela hatten. Danach folgt ein Angriff einer Militärbasis in Valencia. Das ist 160 Kilometer von Caracas, von dieser Hauptstadt Venezuelas, entfernt. Zwei Menschen kommen da ums Leben. Präsident Maduro spricht von Terror, von einem Putschversuch. Er fordert die Höchststrafe für alle, die darin verwickelt sein sollen. Unter anderem auch, nach seiner Meinung nach, Kolumbien und die USA. Für Deutschlandfunk Nova in dieser Region ist Anne-Kathrin Mellmann. Wie ist denn die Lage in Venezuela nach diesem Angriff heute?
Sehr angespannt immer noch. Also die Leute warten gespannt auf neue Nachrichten. Viele sind, glaube ich, gestern zu Hause geblieben und haben einfach wie gebannt auf diese neuesten Entwicklungen geschaut. Und bei vielen, glaube ich, auch begleitet von der Hoffnung, dass es einen Militärputsch geben könnte, möglicherweise gegen den Präsidenten, der dann auch erfolgreich ist und diese Regierung zu Fall bringt. Weil, ja, das ist das Schlimme im Moment in Venezuela. Viele einfach gar keine andere Hoffnung mehr haben, als nun eben auf das Militär zu schauen, weil sie glauben, dass es keine demokratische und keine friedliche Lösung in diesem Konflikt, in dieser Krise mehr geben kann.
Im Vorfeld ist im Netz dieses ominöse Video aufgetaucht von uniformierten Männern. Waren das die Drahtzieher?
Ja, das war eine ganz spannende Geschichte. Am Sonntag früh sind die Venezolaner alle mit diesem Video aufgewacht. Das hat sich wirklich rasend schnell verbreitet in allen sozialen Netzwerken. Man sieht da einen Offizier sprechen mit Venezuela-Fahne im Hintergrund und flankiert von etwa 17, die um ihn herumstehen. Und er sagt dann also, dass sie ja einen Putsch eigentlich nicht wollen.
Das ist kein Putsch, sondern eine zivil-militärische Aktion, um die verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen. Wir wollen das Land vor seiner kompletten Zerstörung bewahren, die Morde an unseren jungen Leuten und Angehörigen beenden. Wir fordern die sofortige Bildung einer Übergangsregierung und allgemeine freie Wahlen mit freien Institutionen.
Also es hat sich inzwischen auch schon bestätigt, dass dieser Mann ein früherer Offizier der Nationalgarde war, der diese Aktion also angeführt hat. Offenbar sieht ganz danach aus, als ob diese Männer nun also die Drahtzieher gewesen seien. Die Regierung hat das im Grunde auch bestätigt. Der Präsident Nicolas Maduro hat sich gestern im Fernsehen gemeldet und dann im Grunde bestätigt, dass sie das waren, auch gesagt, dass es zwei Tote gegeben hat bei diesem Angriff und auch interessanterweise, dass einige noch flüchtig sind. Und von diesen wartet man nun eigentlich auf neue Nachrichten.
Die Situation bleibt weiter eben angespannt. Seit einer Woche gibt es wieder diese intensiven Proteste und wieder diese intensive Gewalt in Venezuela, weil die Opposition eben das Gefühl hat, Maduro, er wolle die Demokratie abschaffen. Glaubst du, das geht jetzt noch so weit?
Ich bin überzeugt davon, dass das jetzt noch so weitergehen wird. Das ist eben nicht mehr nur die Opposition, die da die Demokratie beschädigt sieht, sondern das sind große Teile der Bevölkerung, auch die mit der Opposition gar nicht so viel zu tun haben. Einfach Regierungsgegner, die schon ja seit Anfang April auf die Straße gehen. Damals hat der oberste Gerichtshof versucht, das Parlament zu entmachten. Und deswegen haben sich dann die Proteste verstärkt. Bis dahin waren die Menschen vor allen Dingen auf die Straße gegangen wegen der extremen Wirtschaftskrise im Land, wegen des Mangels, wegen der Unsicherheit auf den Straßen, alles Probleme, die die sozialistische Regierung, die schon seit 18 Jahren regiert, nicht beheben kann. Und nun kommt noch also dieses undemokratische Gebaren aus Sicht vieler Menschen hinzu und deswegen protestieren sie. Das Parlament ist nun noch mehr entmachtet, seit eine verfassunggebende Versammlung eingesetzt wurde. Am vergangenen Wochenende hat die mit ihrer Arbeit begonnen und deswegen fürchte ich, dass es noch mehr Proteste geben wird und wahrscheinlich auch noch mehr Gewalt.
Informationen waren das von Anne-Kathrin Mellmann, unsere Korrespondentin dort in Venezuela rund um den neuen Putsch, auch gegen Maduro. Das war die Montagsausgabe der Redaktionskonferenz. Theresa Nehm und Thilo Jahn wünschen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.